Langer Zeit wieder in Jesaja, Kapitel 18. Heute, wir sind ja eigentlich in der Mitte von so einer Gerichtspassage, von so einem Abschnitt, wo Jesaja Gericht über verschiedene Nationen ankündigt, von Kapitel 13 bis Kapitel 23. Wir haben letztes Mal eigentlich mitten drin Halt gemacht. Und ich habe mir vorgenommen, für heute den Rest durchzumachen. Kapitel 18 bis Kapitel 23. Das ist recht viel. Wir werden sehr viel lesen und dann nur so stichpunktartig mal was dazu sagen. Manches von dem ist sehr schwierig zu interpretieren, wo und wann genau die Erfüllung war oder sein wird. Aber ich denke, wir wollen uns so ein paar grobe Prinzipien rausholen und sonst einfach mal diesen Überblick verschaffen. Was wir sehr schön sehen, ist wirklich die Souveränität Gottes über die Nationen. Er hat die Geschichte im Griff. Die Weltreiche, die die ganze Welt dominiert haben, diese stolzen Könige, die gedacht haben, sie haben alles hier unter ihrer Kontrolle. Und diese Weltkriege, die wir hier ja fast sehen. Aber in Wahrheit hat Gottes alles in seiner Hand und er benutzt diese mächtigen Reiche eigentlich zu seinen Zwecken, um zu richten, um Neues zu tun, um Neues zu schaffen. Er ist absolut souverän. Das ist, was wir hier auf jeden Fall sehen, selbst wenn wir vielleicht manche Details nicht wirklich gut verstehen. Kapitel 18 geht's los mit Gericht über Kusch. Kusch ist das heutige Äthiopien und Sudan, Somaliland, auch Teile davon. Also war ein relativ großes, mächtiges Reich auch in Afrika. Wir sehen es in Verbindung mit Kapitel 19, da haben wir Ägypten. Und das war so ein Machtblock. Was interessant ist, 715 bis 633 vor Christus, das war die 25. Dynastie im ägyptischen Reich, da war ein Äthiopier Pharao. Also wir sehen diese, ja.
Dynastie, was heißt das? Der 25. Mann in diesem
Bereich? Dynastie ist die Herrschaftsfamilie, Herrschaftsgeschlecht.
Und da der 25. Mann in diesem Herrschergeschlecht.
Genau, also 25. Ja, so im Detail habe ich das jetzt auch nicht studiert, Jochen.
Ich weiß
nicht, nochmal nachlesen.
So Familien.
Normalerweise ist es
Kronik, also
genau der 25. Familienclan, der da an der Macht Clan, ist. Also,
wo sich da entwickelt hat.
Aber was interessant ist, ist, dass eben Kusch, dieses große Reich in Afrika und Ägypten, das Weltreich oder eins der Weltreiche dort in Afrika war, dass die zusammen waren. Und das war politisch gesehen jetzt ein großer Machtblock auf der Seite. Und auf der anderen Seite von Osten her sehen wir, dass Assur zur Weltmacht ja aufsteigt und all diese Nationen, da liegt Israel auch mittendrin, all diese Nationen und Städte dazwischen bedroht und letztendlich eben auch Kusch und Ägypten. Und Israel ist also dazwischen und die Versuchung war, die Assyrer kommen, wir wenden uns an Kusch und an Ägypten, also vor allem Ägypten ist es meistens zur Hilfe. Und der Prophet Jesaja hat immer wieder gesagt, Gott sagt, nee, vertraut auf mich, vertraut nicht auf diesen Machtblock, den wir jetzt hier sehen. Also Gerichtsworte über dieses Reich in Afrika. Wehe Land des Flügelgeschwirrs jenseits der Ströme von Kusch, das Boten auf dem Meer entsendet und in Papyruskähnen über die Wasserfläche. Das Meer ist wahrscheinlich hier der Nil und Flügelgeschwirr, das war die Vegetation, Insekten, Vögel und so weiter, dieser fruchtbaren Region, Uferregion des Nils. Geht hin, schnelle Boten, zu der Nation, die hochgewachsen und blank ist oder glänzend, zu dem Volk, das weit und breit gefürchtet ist, zu der Nation, die mit gespannter Kraft alles zertritt, deren Landströme durchschneidet. Ihr alle Bewohner des Festlandes und ihr auf der Erde ansässig seid, wenn man ein Feldzeichen auf den Bergen aufrichtet, seht hin, und wenn man ins Horn stößt, hört hin. Also wir sehen hier Boten zu dieser Nation, Kusch, zu diesem Machtblock hier. Boten, die um Hilfe suchen, wahrscheinlich Abgesandte des Königs von Juda. Aber hört hin, wie wenn man hier ins Horn stößt. Jetzt spricht der Herr, denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Ich will mich ruhig verhalten und will zuschauen an meine Stätte. Wie flimmernde Glut bei Sonnenschein, wie Taugewölk in der Ernteglut. Denn vor der Ernte, wenn die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifen Traube wird, wird er die Reben abschneiden mit Winzermessern und die Ranken entfernen und abreißen. Bild für Gericht hier, einer, der hier den Weinberg rodet. Sie werden allesamt den Raubvögeln der Berge und den Tieren der Erde überlassen werden, und die Raubvögel werden den Sommer darauf zubringen und alle Tiere der Erde werden darauf überwintern. Also wir sehen den Herr, er hat keine Panik, er hat keine Angst vor den Feinden. Ich will mich ruhig verhalten, ich will zuschauen. Er ist der, der wirklich auf dem Thron sitzt, und er spricht davon, dass er diese Nation, zu der sich zumindest viele in Juda zur Hilfe wenden wollten, dass er sie richten wird, dass sie eben nicht die Stütze sein wird und die Hilfe gegen die Assyrer, sondern die Hilfe ist allein beim Herrn. Und es ist immer so, wenn wir uns in unserem Leben auf irgendwas anderes stützen wollen oder unser Leben auf irgendwas anderes aufbauen wollen, das uns Halt und Sicherheit und eben all das geben soll, was uns nur Gott geben kann, dann werden wir auch enttäuscht werden. Denn wenn es wirklich drauf ankommt, trägt wirklich nur der Herr. Menschen werden uns enttäuschen, Aktienmärkte werden uns enttäuschen, Versicherungen sowieso, es gehört mit zum Geschäft. Wenn es drauf ankommt, dass dann nicht geleistet wird, dafür gibt es die ganzen Ausnahmen. Der Herr ist unser Fels. In jener Zeit wird dem Herrn der Herrscher ein Geschenk dargebracht werden, von einem Volk, das hochgewachsen und blank ist, und von einem Volk, das weit und breit gefürchtet ist, von einer Nation, die mit gespannter Kraft alles zertritt, deren Land Ströme durchschneiden, zur Stätte des Namens des Herrn der Herrscher, zum Berg Zion. Also da sehen wir schon, dass die einen ziemlich guten Ruf haben, dass sie stark sind, dass sie mächtig sind. Und sie senden hier offensichtlich ein Geschenk nach Jerusalem. Die Könige von Kusch und Ägypten versuchen diese Nationen um sie herum zu einem Machtblock zu formen gegen die Gefahr der Assyrer im Osten. Und schicken hier ein Geschenk zum Herrn der Herrscher nach Jerusalem in den Tempel. Wie auch immer, versuchen hier Israel, Juda zu gewinnen. Juda. Ja. Prophet Jesaja prophezeit ja in Juda. Also eine Versuchung. Hier ist jemand, der sich anbietet. Und dann kommt, lasst uns zusammentun, dann können wir gemeinsam gegen die Assyrer bestehen. Und der Herr sagt, nee, das sind keine wirklichen Stützen. Und dann haben wir im Kapitel 19 Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Und ich will Ägypten gegen Ägypten aufstacheln, dass sie kämpfen werden, jeder gegen seinen Bruder und jeder gegen seinen Nächsten, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Dann wird der Geist Ägyptens in seinem Innern verstört werden und seinen Ratschlag will ich verwirren. Da werden sie die Götzen und die Totenbeschwörer, die Totengeister und die Wahrsage befragen. Dafür war Ägypten ja bekannt, für all ihre vielen Götzen und diese Dinge. Und ich will Ägypten ausliefern in die Hand eines harten Herrn. Und ein grausamer König wird über sie herrschen, spricht der Herr Scharen. Also er spricht hier von Bürgerkrieg, Ägypter gegen Ägypter aufstacheln. Ich habe gelesen, dass das wirklich nicht allzu lang danach auch passiert ist, dass ich glaube in 12 unterschiedliche Königreiche aufgespalten hat, die sich gegenseitig bekämpft haben. Die ganzen Götzen und Totenbeschwörer helfen natürlich nichts. Und er sagt, ich will Ägypten ausliefern in die Hand eines harten Herrn, in die Hand der Feinde. Da kam zuerst Assur und dann letztlich war es der Babylonier König Nebukadnezar, der Ägypten den Boden gleich gemacht hat. Und es ist interessant, dass Gott dieses Gerichtshandeln mit einem Bild beginnt. Er sagt, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Sozusagen ein Bild von Gott, der die Wolke als seinen Streitwagen gebraucht, um Gericht gegen Ägypten zu bringen. Also wir haben hier so ein bisschen einen Einblick in die geistliche Welt. Äußerlich gesehen waren es Weltreiche, die miteinander im Krieg waren und Bürgerkrieg und all diese Dinge. Aber der Herr steht dahinter, es steht ein geistlicher Kampf eigentlich dahinter. Und der Herr fährt hier auf eine Wolke, das ist ein Streitwagen, das ist ein interessantes Bild. Im Psalm 104 haben wir das auch. Da steht, der die Wolken macht zu seinem Wagen. Ich finde das deswegen interessant, weil wir auch im Neuen Testament eine ähnliche Sprache finden, in Matthäus 24. Diese Rede von Jesus am Ölberg gegen Jerusalem, wo er gefragt wird, wann wird das geschehen und so weiter. Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, spricht hier von Gericht auch, das kommen wird gegen Jerusalem, weil sie ihn als Messias abgelehnt haben, erfüllt 70 nach Christus durch die Römer, natürlich. Und da lesen wir auch ähnliches Bild, sie werden den Sohn der Menschen sehen kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und wenn wir das mit unseren Ohren erstmal hören, denken wir sofort an Wiederkunft Jesu, Endzeit. Und viele legen diese Stelle auch so aus. Aber ich finde es interessant, dass es eigentlich Sprache ist, die sich einfach auch auf dieses Gerichtshandeln beziehen könnte. Also es ist ein Bild, was wir hier schon sehen. Gott macht die Wolken zu seinem Wagen. Matthäus 26, da sagt Jesus zu den hohen Priestern, zu denen, die ihn verurteilt haben seiner Zeit, er sagt, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Er könnte natürlich sein, dass er sagt, ihr so allgemein, ihr Leiterschaft. Aber wenn man es ganz wörtlich nimmt, spricht er eigentlich zu den Leuten, die ihn gerade verurteilen und sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen. Oder sitzen sehen zur Rechten Gottes, also dass er der Herrscher ist und kommen auf den Wolken des Himmels. Das ist eigentlich Gerichtssprache. Wenn man Bibel mit Bibel vergleichen, ist es dieselbe Sprache wie hier, wo der Herr auf der Wolke gegen Ägypten kommt. Der Herr wird praktisch seinem himmlischen Streitwagen gegen Jerusalem kommen, gegen diese Generation, die ihn abgelehnt hat als Messias, die ihn zurückgewiesen hat. Ich bin nicht dogmatisch an dem Punkt. Könnte natürlich sein, dass es auch ein Bild auf die Zukunft ist, und das, aber es ist nicht so weit hergeholt zu sagen, Jesus könnte hier einfach über sein Gerichtshandeln gegen diese jüdische Nation sprechen. Dass dieses Kommen auf den Wolken des Himmels vielleicht gar nicht von seiner Wiederkunft spricht. Ich meine, Jesus wird wiederkommen, das zweifeln wir ja gar nicht an. Die Frage ist, spricht diese Stelle da davon? Oder spricht sie vielleicht wirklich von diesem Gericht gegen Jerusalem 70 nach Christus, römischen, also jüdischen Kriege gegen die Römer, wo die Römer wirklich Jerusalem platt gemacht haben? Und vielleicht ist es wirklich dieses Bild, was wir hier auch sehen in seinem Kommen gegen Ägypten, also sein Kommen gegen Gericht.
Das Kommen ist ja eigentlich dann auch, er kommt ja für die Seinen und dann heißt es ja mit den Seinen in Offenbarung, ja, das Gericht dann ausgeübt wird mit seinen vielen tausend Heiligen oder eben um diesen Kampf zu kämpfen. Aber erst kommt er ja, um die Seinen zu holen, die Entrückung sozusagen. Ja. Und dann ist ja so diese, ja, dieses Gericht auszuüben mit seinen vielen tausend Heiligen, hat er schon da, der in Judas steht, das glaube ich auch im Judasbrief, dass der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, das hat er zu dem Henoch glaube ich, gesprochen.
Das ist ja auch super spannend, ne? Ja. Werden ja bald zur Offenbarung kommen. Manche sehen zumindest einen Teil von der Offenbarung auch als Prophetie über die Zerstörung Jerusalems. Also nicht unbedingt am Ende der Zeit, sondern
so
es gibt auch vier unterschiedliche Auslegungen, wie die Offenbarung ausgelegt wird. Und eine davon, Präteristen heißen die, sehen zumindest ersten Teil der Offenbarung als Gericht über Jerusalem, was beschrieben wird. Andere sehen es über Endzeit und andere Dinge. Aber es ist spannend, da kommen wir dann dazu, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen. Ich möchte nur, dass ihr diese Parallele seht hier. Also lasst uns lesen hier vom Gericht weiter. Dann sehen wir sogar hier Naturkatastrophen. Gott greift hier in die Natur ein und die Wasser werden im Meer versiegen, das ist wieder der Nil, und der Strom wird verdunsten und austrocknen und die Ströme werden stinkend werden. Die Kanäle Mazoas, damit ist Ägypten gemeint, werden armselig werden und vertrocknen, Rohr und Schilf werden schwarz werden, die Binsen am Nil, an der Mündung des Nil und jedes Saatfeld am Nil verdorrt, wird verweht und besteht nicht mehr. Der Nil war natürlich die Überlebensquelle für die Ägypter. Wenn der Nil vertrocknet, dann war die ganze Landwirtschaft und ganze Versorgung eigentlich kaputt. Die waren total abhängig davon. Da klagen die Fischer und es trauern alle, die die Angeln in den Nil auswerfen und die auf der Wasserfläche das Netz ausbreiten, werden hinfällig. Und zu Schanden werden die, die Flachsstängel zu Kämpfen verarbeiten und die Weber erbleichen und seine Grundpfeiler sind zerschlagen. Also ganze Lebensgrundlage ist dahin. Alle, die um Lohn arbeiten, sind in ihrer Seele betrübt. Lauter Toren sind die Obersten von Zoan, die weisen Ratgeber des Pharao. Ihr Ratschlag hat sich als dumm erwiesen. Wie sagt ihr zum Pharao, ein Sohn der Weisen bin ich, ein Sohn von Königen der Vorzeit? Wo sind sie denn, deine Weisen? Mögen sie dir doch verkündigen und erkennen, was der Herr der Herrscharen über Ägypten beschlossen hat. Also hier haben wir die Weisen, gedacht haben, sie sind in sich selbst weise, Sohn von Königen, vorne Herkunft. Gott sagt, das zählt alles nicht. Wir wissen, Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht auf den Herrn der Herr schauen, auf den Herrn der Herren, auf den Gott der Bibel schauen, auf unseren Schöpfer, dann sind sie eigentlich Toren. Die Obersten von Zoan sind zu Toren geworden, die Obersten von Nof sind betrogen, das sind Städte in Ägypten, Nof ist Memphis. Die Anführer seiner Stämme haben Ägypten zum Taumeln gebracht, der Herr hat in seiner Mitte einen Geist des Schwindels gebraut, dass sie Ägypten zum Taumeln gebracht haben in all seinem Tun, wie ein Trunkener taumelt in seinem Erbrochenen. Also sehr eindrucksvolle Bilder. Und Ägypten wird keine Tat mehr gelingen, die Kopf oder Schwanz, Palmzweig oder Binse verrichten wollen. Also der Herr wird Ägypten zerstören. Deswegen ist Ägypten auch kein sicherer Halt für sein Volk. Vertraut auf den Herrn und nicht auf diese Mächte, sagt der Herr. Und dann sehr interessant, an jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein. Sie werden zittern und beben vor dem Schwingen der Hand des Herrn, der Herrscharen, die er gegen sie schwingen wird. Also immer wieder wird gesagt, es ist die Hand des Herrn. Es sind nicht diese äußeren Mächte, sondern Gott wirkt durch diese Kriege und all diese Dinge. Und das Land Juda wird für Ägypten zum Schrecken werden. So oft jemand es bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben vor dem Ratschluss des Herrn der Herrscharen, den er über sie beschlossen hat. Also hier der Gott Judas wird Ägypten richten. Und dann sagt er aber weiter, an jenem Tag werden 5 Städte im Land Ägypten sein, die die Sprache Kanaans reden und dem Herrn der Herrscher anschwören werden. Eine wird ihr Heres heißen. Manche glauben, dass es Heliopolis ist, das ist aber nicht sicher. An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten dem Herrn ein Altar geweiht sein und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze. Und er wird zu einem Zeichen und zu einem Zeugnis für den Herrn der Herrscher im Land Ägypten werden. Wenn sie zum Herrn schreien werden wegen der Unterdrücker, dann wird er ihnen einen Retter senden. Der wird den Streit führen und sie erretten. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Dann werden sie dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und erfüllen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Das ist Gottes Herz. Gottes Herz ist nie Zerstörung, um der Zerstörung willen. Oder einfach nur schlagen, irgendwie draufhauen. Manche Leute haben so ein Gottesbild. Ne? Gott ist so der Polizist, der da im Himmel sitzt und Freude dabei hat, wenn er irgendwem was Falsches tun sieht, damit er draufhauen kann. Ha, habe ich dich erwischt. Das ist nicht Gottes Herz. Gott schlägt, Gott richtet Sünde, er ist gerecht. Aber er schlägt, um zu heilen. Das ist eigentlich sein Herz. Und hier haben wir eine Prophetie, dass sich Ägypten zum Herrn wenden wird. Und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. Wir lesen von diesem Altar und dass sie den Herrn anbeten und Opfer bringen werden. Es ist interessant, dass schon zur Zeit Jesu waren, ich glaube, an 1 Million Juden in Ägypten. Und dann sehen wir den Kämmerer aus Äthiopien, aus der Gegend zu Pfingsten, dort in Jerusalem, und Gott schickt ihm den Philippus über den Weg und er erklärt ihm das Evangelium, er lässt sich taufen, geht zurück, und wir wissen, dass sich eine ganz starke Kirche gebildet hat dort in Ägypten, Äthiopien, die ganze Gegend. Ich meine, heute noch, koptische Kirche sind Nachfahren davon. Im 4. Jahrhundert hat der Athanasius, einer der Kirchväter, gesagt, diese Prophetie ist erfüllt in unserer Zeit. Weil Ägypten war so echt so ein Zentrum des Christentums damals. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Interessant, hier haben wir diese beiden verfeindeten Mächte zu dieser Zeit, die beiden Machtblöcke, sage ich mal, in der Welt damals. Beides Feinde von Israel. Ägypter waren die alten Feinde, die sie ja jahrhundertelang versklavt haben, und Assur war der aktuelle Feind zu der Zeit. Aber an jenem Tag, es wird ein Tag kommen, da wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde, denn der Herr der Herrscharen segnet es und spricht, gesegnet sei Ägypten, mein Volk und Assur, meiner Hände Werk und Israel, mein Erbteil. Spricht hier von einem Tag, wo alle den Herrn anbeten werden. Israel wird sein Erbteil sein, aber auch Ägypten und Assur, die für diese heidnischen Machtblöcke standen, für die Nationen, die werden mein Volk sein und die werden meiner Hände Werk sein. Vielleicht eine Vorschau auf Pfingsten, auch hier, auf die Nationen, die gerettet werden. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, in Jesus Christus hat er diese Feindschaft niedergerissen, diese Mauer der Trennung zwischen den Heiden und den Juden. Und sie werden alle gemeinsam den Herrn anbeten. Spricht hier von der Straße von Ägypten nach Assur. In Jesaja 35 werden wir was Ähnliches sehen. Da wird die Straße der Heilige Weg genannt und die Erlösten gehen darauf nach Zion. Der Heilige Weg, vielleicht geht es hier weniger um eine wörtliche Straße von Ägypten nach Assur, sondern vielleicht mehr um einen Lebensstil oder einen Glaubensweg. Jesus hat uns gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Weg, auf dem die Erlösten gehen. Das gilt auch für uns. Er ist für uns der Weg. Er hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, weil nur er unsere Schuld bezahlt hat und uns mit dem Vater versöhnt hat. Zacharja 8 haben wir auch so ein Bild, dass 10 Männer aus den Nationen einen Israeliten ergreifen werden und sagen werden, geh mit mir. Das sehen wir immer wieder durch die Propheten durch, dieses Bild, die Heiden und Israeliten zusammen. Interessant hier, 10:1 das Verhältnis. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt wörtlich nehmen muss, aber wenn wir uns heute umschauen, es gibt mehr Heiden, die Jesus nachfolgen, die auf diesem Weg der Rettung gehen, als Juden. Gibt sie auch. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Zacharja 10, ab Vers 7, da sehen wir auch Ägypten und Assur zusammen. Also Bilder, die sich durch die Propheten durchziehen. Wir haben hier die Juden, Israel und die Heiden zusammen als Gottes Volk in der Anbetung Gottes. Kapitel 20, in dem Jahr, in dem der Tartan nach Aschot kam, als Sargon, der König von Assur, ihn gesandt hatte und gegen, das muss Aschdod heißen, habe ich mir gerade gemerkt. Aschdod, ja. Ist das bei euch?
Aschdod.
Das ist ein Druckfehler bei mir. Aschdod war eine Stadt der Philister, also der Nachbarn von Israel, auch ihre Feinde. Der Tartan ist der Feldherr der Assyrer. Also es geht jetzt schon ziemlich um die Wurst, ne? Das kommt jetzt schon ziemlich nahe. Die waren schon in Aschdod, in der Nachbarschaft. Und es einnahm, in dieser Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amos, geh und löse das Sacktuch von deinen Hüften und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat es, ging nackt und barfuß. Das heißt, zumindest in seiner Unterwäsche lief er umher. So ein Job als Prophet war nicht immer einfach. Ich weiß nicht, ob ihr den gern gehabt hättet. schwierige Berufung. Manchmal mussten die selber, manchmal auch ihre Familien als Bilder herhalten, um geistliche Wahrheiten zu illustrieren oder Gottes Wirken zu illustrieren. Da sprach der Herr, lass liegen, hebe ich später auf. Da sprach der Herr, ebenso wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß gegangen ist, 3 Jahre lang, als Zeichen und Wahrzeichen über Ägypten und über Kusch, so wird der König von Assur die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten von Kusch wegtreiben, junge Männer und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens. Also wenn wir das lesen, vielleicht ist er wirklich splitternackt rumgelaufen, der arme Jesaja, 3 Jahre lang. Ach, was für eine Schande, aber das ist genau der Punkt. Die Assyrer, die haben ihre Feinde nicht nur besiegt, sondern haben sie gedemütigt bis ins Extrem. Und sie werden schreckerfüllt und beschämt sein wegen Kuschs, ihrer Hoffnung, und wegen Ägyptens, ihres Stolzes. Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sagen, siehe, so ist es mit unserer Hoffnung, zu der wir um Hilfe flohen, um vor dem König von Assur gerettet werden. Wie sollen wir da entrinnen? Das ist genau der Punkt. Hofft nicht auf Assur und nicht auf Ägypten, die können euch nicht helfen, sagt der Herr. Hofft auf mich, wendet euch nicht an Menschen, vertraut mir, ich bin fähig, mit den Assyrern umzugehen. Und wir wissen es aus der Geschichte, dass er das getan hat. Kommen wir später noch dazu, wie ein Engel des Herrn hier die ganze Armee der Assyrer platt gemacht hat vor Jerusalem. Gut, Kapitel 21, Ausspruch über die Wüste des Meeres, damit ist das babylonische Reich gemeint. In Babylon gab es viele Sümpfe und Seen, deswegen wurde es auch über die Wüste des Meeres hier genannt. Wie Stürme, wenn sie im Süden daherfahren, so kommt es aus der Wüste, aus einem furchtbaren Land. Ein hartes Gesicht wurde mir kundgetan. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Auf, Elam, belagere Medien. Elam und Medien, Persien, ist alles eines im Wesentlichen. Das war dieser Machtblock wieder, der die Babylonier erobert hat. Also zuerst kamen die Assyrer, dann haben die Babylonier die Assyrer als das Weltreich abgelöst. Hier Elam, Medien, die waren auf der Seite von Babylon damals gegen Assur. Und dann irgendwann sind die Perser aufgestiegen und sind das neue Weltreich geworden, haben die Babylonier besiegt. Und dann, was kam nach den Persern? Die Griechen. Da kam Alexander der Große, genau. Aber dann zum Schluss die Römer, genau. Aber Gott hat es alles in seiner Hand. Er benutzt diese Nationen zum Gericht und dann, weil sie nicht gottesfürchtig sind, weil sie stolz sind, wie wir bei Nebukadnezar sehen, der sagt, ich habe das alles gemacht und wer kann mir widerstehen? Und auch, wie wir sehen werden, hier der König von Assur und der Oberbefehlshaber von Assur, das sind so relativ stolze Hähne, ne? Sehr eingebildet. Die sagen, hey, habe ich nicht alle anderen Nationen erobert und all diese Götzen konnten sie nicht retten und ihr glaubt, der Herr wird euch retten und der Herr wird ihnen allen zeigen, wer wirklich der Herr im Hause ist. Aber darum geht es hier jetzt, das Gericht von Babel durch die Perser, Meder und Perser. Auf Elam, belagere Medien, all ihrem Seufzen mache ein Ende. Darum sind meine Hüften voll Beben, Wehen haben mich gepackt wie die Wehen einer Gebärenden. Sehr eindrucksstarke Bilder. Ich krümme mich, dass ich nicht hören, bin bestürzt, dass ich nicht sehen kann. Mein Herz rast, Schauder hat mich überfallen. Die Dämmerung, die ich liebe, hat er mir in Schrecken verwandelt. Man rüstet den Tisch, man ordnet die Polster, man isst und trinkt. Also die hatten die Philosophie, okay, wir machen Party bis zum bitteren Ende. können wir im Buch Daniel nachlesen, dass die wirklich gefeiert hatten, weil die sich so sicher gefühlt haben, während die Armee der Perser einmarschiert ist, und dann kam die Hand, hat an die Wand geschrieben, und am nächsten Tag war es aus mit dem Babylonischen Reich. Steht auf, ihr Obersten, salbt den Schild, denn so hat der Herr zu mir gesprochen: Geh hin, stell einen Speer auf, was er sieht, soll er berichten. Und sieh da einen Wagenzug, ein Pferdegespann, einen Zug Esel, einen Zug Kamele, dann horche er gespannt auf mit großer Aufmerksamkeit. Da rief er wie ein Löwe: Auf, der Turmwarte, o Herr, stehe ich beständig am Tag, und meinen Wachtposten stehe ich bereit alle Nächte hindurch. Und siehe da, da kam ein Wagenzug von Männern, ein Pferdegespann, und er fing an und sprach: Gefallen, gefallen ist Babel, und alle Götzenbilder seiner Götter sind zu Boden geschmettert. Also der Bote kommt und berichtet von dem Fall Babels. Du, mein gedroschenes Volk und Sohn meiner Tenne, was ich vom Herrn der Herrscher, dem Gott Israel, gehört, habe ich euch verkündigt. Also eigentlich ein Trost, eine Ermutigung an Gottes Volk, dass er all ihre Feinde richten wird. Das gilt auch für uns, wenn wir die Offenbarung lesen, dann sehen wir, was mit all unseren Feinden passiert, mit unseren geistlichen Feinden. Dann sehen wir den Satan und das Tier und geistliche Babylon, was dort gerichtet wird. Babylon ist ein Bild hier auch für einfach diese Welt, Wirtschaftswelt, geistlich auch. Und in der Offenbarung sehen wir, wer wirklich der Sieger ist über alles. Und daran können wir uns erinnern, wenn wir geistlichen Kampf durchmachen oder angefochten werden und wir manchmal das Gefühl haben, oh, es ist zu viel, es übersteigt jetzt meine Kraft, und es manchmal so aussieht, als hätte der Feind den Sieg. Das ist nicht wirklich so. Das ist übrigens auch die große Botschaft der Offenbarung, des Buches der Offenbarung, dass das Lamm und die Seinen werden überwinden und werden siegreich sein. Er ist der Sieger. Das ist die Botschaft in der Zeit von krasser Christenverfolgung. Gott ist der Sieger. Und das gilt auch für unser Leben. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, können wir das große Bild betrachten. Und wir dürfen wissen, am Ende werden wir Sieger sein mit ihm. Wir sind mehr als Überwinder durch ihn, der uns geliebt hat. Heißt im Römerbrief, gell? Ja.
Ja.
Römer 8, glaube ich, gell?
Mehr als Überwinder, ja.
Ja.
Weil er uns immer noch liebt, geliebt hat und immer noch weiter liebt.
Genau.
Und wir müssen nicht nackt durch Grünstadt laufen, als Zeichen gegen Grünstadt, wenn sie sich nicht, ja, das wäre es, ja. Wie der Jesaja.
Gott sei Dank,
3 Jahre durch die Fußgängerzone.
Das wäre erstens kalt in unseren Breiten, gell? Und zweitens wäre mir das schon sehr peinlich, als hier nackig durch Grünstadt zu laufen. Ich würde mich auch nie als Prophet bezeichnen. Das ist vielleicht eine Warnung an die, die sich gerne als Propheten bezeichnen. Ja, kein einfacher Job. Hier Aussprüche über Duma und Arabien. Duma ist wahrscheinlich Edom. Damit sind wahrscheinlich die Edomiter gemeint. Aus Seir, das war Edom, ruft man mir zu: Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter sagt: Der Morgen ist gekommen, und doch ist auch noch Nacht. Wollt ihr fragen, so fragt. Kommt noch einmal her. Was immer damit gemeint ist. Also, statt dem Morgen kommt Nacht. Wahrscheinlich ein Bild für Gericht. Ausspruch gegen Arabien. In der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten, Karawanen der Dedaniter. bringt dem Durstigen Wasser entgegen, Bewohner des Landes Thema. Geht dem Flüchtling entgegen mit Brot für ihn, denn sie flohen vor den Schwertern, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen und vor der Wucht des Krieges. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, in noch einem Jahr, hart wie die Jahre eines Tagelöhners, wird alle Herrlichkeit Kedars verschwinden. Und die übrig gebliebene Zahl, der Bogen der Helden von den Söhnen Kedars, wird gering sein. Denn der Herr, der Gott Israels, hat geredet. Gerichtsausspruch über Kedar, Arabien, diese arabischen Stämme dort. Ich habe keine Ahnung, woher er jetzt geschichtlich gesehen, worüber er hier spricht, wo das genau erfüllt wurde. Aber der Herr, der Gott Israels, er hat's geredet, er hat's vorhergesagt. Er ist souverän. Er hat die Kontrolle. Kapitel 22, interessant. Jetzt mitten in diesem Gericht über die Nationen sehen wir plötzlich eine Strafrede gegen Jerusalem. Also, Gottes Volk. Vielleicht sagt er ihnen dadurch, hey, Leute, ihr lebt zurzeit nicht viel anders als die Nationen. Und kehrt um zu mir, sonst wird es euch ähnlich ergehen. Ausspruch über das Tal der Offenbarung, damit ist Jerusalem gemeint. Jerusalem hat ja drei Täler auf jeder Seite. Was ist dir denn, dass du insgesamt auf die Dächer gestiegen bist? Du lärmende Stadt voller Getümmel, du ausgelassene Stadt. Also waren zu dem Zeitpunkt so eine Feiernation offensichtlich. Mit wahrscheinlich viel Unmoral, viel Ungerechtigkeit. Das war ja etwas, das die Propheten immer angeklagt haben, dass vor allem die Reicheren, die Vornehmen, die sich's leisten konnten, hier sich nicht um die Armen, um die Geringen gekümmert haben. Da sagt er, die Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert Erschlagene und nicht in der Schlacht Getötete. Alle deine Anführer sind miteinander geflohen, ohne einen Bogenschuss wurden sie gefangen, alle, die man in dir fand, wurden miteinander gefangen, weit fort wollten sie fliehen. Also sie sind nicht als Helden irgendwo in der Schlacht gestorben, sondern, ja, wir wissen, viele sind verhungert und andere haben versucht zu fliehen. Darum sage ich, schau weg von mir, bitterlich weinen muss ich. Trink nicht darauf, mich zu trösten über die Verwüstung der Tochter meines Volkes. Denn ein Tag der Bestürzung, der Zertretung und der Verwirrung kam vom Herrn, dem Herrn der Herrscher, im Tal der Offenbarung. Es bricht die Mauer und Hilfegeschrei hallt zum Gebirge hin. Und Elam erhebt den Köcher mit bemannten Wagen und Reitern und Kir, enthüllt den Schild, also all diese Nationen, die wahrscheinlich mit den Babyloniern gegen Jerusalem gekommen waren. Jerusalem wurde ja von den Babyloniern zerstört. Und es wird geschehen, deine auserlesenen Talebenen werden voller Wagen sein und die Reiter nehmen Stellung gegen das Tor. Da nimmt man Judas Schutz weg. Jerusalem ist ja relativ lange Zeit belagert worden. Dann haben sie die Mauern aufgebrochen und ja, die Vornehmen alle nach Babylonien gefangen, weggeführt, einen kleinen Überrest übrig gelassen, die Stadt verbrannt, den Tempel zerstört. Eigentlich was, was Gott vorhergesagt hat. Er hat schon durch Mose gesagt, Fluch und Segen lege ich euch vor, wenn ihr mir treu seid, wird euch das Land gehören, wenn ihr mir untreu seid, dann werfe ich euch raus, wie die Kananiter vor euch. Und auch hier haben wir wieder inmitten von diesen Gerichtsworten gegen Nationen hier ein Wort an Jerusalem, an Juda. Gott ist gerecht, Gott macht da keinen Unterschied. Aber du blickst an jenem Tag nach den Waffen des Waldhauses, das war die Waffenkammer, Und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass sie zahlreich sind. Und ihr sammelt die Wasser des unteren Teiches. Also sie haben sich vorbereitet für die Belagerung. Haben gedacht, sie können standhalten. War übrigens auch was, wo die Propheten gesagt haben, kämpft nicht gegen den König von Babel, geht hinaus, ergebt euch. Haben sie nicht gemacht. Haben gedacht, sie sind gescheiter als der Herr. Wie auch wir manchmal. Dann fallen wir auch auf die Nase und lernen unsere Lektion. Auch ziehe die Häuser von Jerusalem und breche die Häuser ab, um die Mauer unzugänglich zu machen, also die Mauer zu verstärken. Und ihr macht ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches, um in der Belagerungszeit ausreichend Wasser zu haben. Aber ihr blickt nicht auf den, der es getan. Und ihr seht nicht den an, der es lange vorher gebildet hat. Ihr hört nicht auf den Herrn, der es schon lange vorher vorhergesagt hat, was er tun wird, wenn ihr nicht umkehrt. Also sie rebellieren eigentlich hier gegen Gott, indem sie versuchen, sich auf die Belagerung einzurichten und die Mauern zu verstärken und so dieses, okay, Gott hat zwar gesprochen, aber wir ignorieren die Bibel, würde ich mal salopp sagen, was Gott in seinem Wort sagt, was Gott durch die Propheten vorhergesagt hat. Wir ignorieren das, wir machen unser Ding und hey Gott, du wirst schon sehen, wir werden bestehen können und wir sind stark genug und wir schaffen es auch ohne dich und wir wissen es besser als du. Und Gott sagt nein. Und an jenem Tag ruft der Herr der Herrscher zum Weinen und zur Wehklage auf, zum Kahlscheren und zum Umgürten von Sacktuch. Das waren Ausdrücke von Trauer und Wehklage. Aber siehe, Wonne und Freude, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Das war die Haltung von denen. Wollten nicht auf Gott hören. Ja, nee, wir wollen lieber Party machen. Und wir sehen zwar, dass sich Unheil schon zusammenbraut. Gott warnt. Gott ist ja immer treu. Er richtet ja nicht einfach so zum blauen Himmel, sondern Gott war immer treu zu warnen und nochmal zu warnen, zur Umkehr zu rufen und dann braut sich das schon zusammen, das Gericht, und ihre Einstellung war, nee, wir wollen Party machen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Jesus hat gesagt, wenn er wiederkommt, werden die Menschen eine ähnliche Haltung haben. Party bis zum Schluss. Und dann wird es sein, dass sie völlig überrascht werden. Wie zur Zeit Noahs. Aber der Herr der Herrscher hat sich meinen Ohren geoffenbart. Wenn euch diese Schuld vergeben wird, bis ihr sterbt, spricht der Herr der Herrscher. Also es wird euch nicht vergeben werden. Das ist so eine Schwurformel, wo der zweite Teil einfach weggelassen wird. Das ist sehr üblich in der hebräischen Poesie oder wie die Leute halt sich ausgedrückt haben. Also der Herr wird sicher richten, wenn er nicht umkehrt. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Hört besser auf ihn. Jetzt haben wir eine persönliche Prophetie. So sprach der Herr der Herrscher: Auf, geh zu diesem Verwalter da, zu Schebna, der über das Haus des Königs bestellt ist, also der Kämmerer des Königs, hohe Position, hoher Hofbeamter, und sprich, was hast du hier und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushaust? Du, der sein Grab aushaut, hier auf der Höhe sich eine Wohnung in den Felsen meißelt, siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern, dich hin und her schütteln, Mann, und er wird dich festpacken, zu einem Knäuel wird er dich fest zusammenwickeln, wie den Ball dich wegschleudern in ein Land, das nach beiden Seiten weit ausgedehnt ist, dort wirst du sterben und dorthin kommen deine Prunkwagen, du Schande für das Haus deines Herrn. Sagst durch die Blume, Jesaja. Also weiß denn hier ziemlich direkt zurecht diesen hohen Hofbeamten, der sich ja selber ein Denkmal gesetzt hat, seinen Reichtum gebraucht, um sich ein Denkmal zu setzen. Erinnert mich an Absalom, der sich ja auch in Jerusalem ein Denkmal gebaut hat, schon zu seiner Lebzeit, kann man übrigens noch immer ansehen dort im Tal der Könige vor der Stadtmauer Jerusalems zwischen dem Ölberg und Jerusalem. Aber das war die Situation. Da war dieser Hofbeamte, der sich bereichert hat und sich damit selber ein Denkmal setzen wollte, und Gott sagt, ich werde dich richten, du wirst nicht hier sterben. Dieses Grabmal, was du hier machst, das wird es nicht bringen. Ich werde dich wie ein Knäuel zusammenwickeln und dich wegschleudern in ein Land, ein fernes Land. Nach Babylon offensichtlich war er einer der Verschleppten, der Weggeführten, und dort wird er sterben. Sehr eindrucksvolle Bilder, ne? Mit ich werde dich zusammenrollen wie einen Ball. Muss man sich alles bildlich vorstellen, wenn man das liest. Und ich werde dich von deinem Posten wegstoßen und aus deiner Stellung wird man dich herunterreißen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn des Hilkia. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umschnallen. Also hier offensichtlich, der Gürtel hat seine Position vielleicht dargestellt, vielleicht war es eine Schärpe, sowas in die Richtung.
An der Hilkia.
Eliakim, der Sohn des Hilkia. Müssen wir mal die Parallelstellen lesen, der kommt auch in anderen Stellen vor. Guck mal hier, Anmerkung, Kapitel 36, 37, 2. Könige, 18. Also Gott wird diesen korrupten, stolzen Eingebildeten, der sich hier selber ein Denkmal setzen will, diesem Hofbeamten, seine Posten entreißen und wird ihn einem würdigeren geben. Das war eben der Eliakim. Und ich werde deine Herrschaft in seine Hand geben und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Das ist ein schönes Bild. Eine väterliche Figur statt einem, weiß nicht, so eingebildeten Herrschertypen. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Also er hat hier eine hohe Position, offensichtlich viel Macht, viel Autorität, er darf aufschließen, er darf zuschließen. Erinnert uns natürlich an Offenbarung Kapitel 3, wo Jesus zur Gemeinde von Philadelphia spricht und wo Jesus von sich selbst spricht, dass er den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand schließt, und umgekehrt, der schließt und niemand öffnet, und er sagt dieser treuen Gemeinde dort in Philadelphia, ich habe euch eine offene Tür gegeben und niemand wird sie schließen können. Also dieser Eliakim, ein Bild auf Jesus hin. Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einem festen Ort und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Würde sein. Dann werden sie sich an ihn hängen, die ganze Bürde seines Vaterhauses, die Sprösslinge und die Schösslinge, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, wird der Pflock weichen, der an einem festen Ort eingeschlagen war, und er wird abgehauen werden und fallen, und die Last, die er trug, wird beseitigt werden, denn der Herr hat geredet. Also offensichtlich, hat länger Bestand gehabt, aber letztendlich hat Gott ja ganz Jerusalem gerichtet und war er auch einer von ihnen. Kapitel 23. Das schaffen wir heute ja noch. Ausspruch über Tyrus. Tyrus war die Hauptstadt der Sidonier, nördlich von Israel gelegen, Libanon. Sidon war eine Seemacht, damals zu der Zeit. Heul, ihr Schiffe von Tarsis, denn es ist verwüstet, ohne Haus. Tarsis war Spanien, wahrscheinlich. Beim Heimkommen aus dem Land Kittim ist es ihnen kund geworden. Kittim ist Zypern. Wehklagt ihr Bewohner der Küste, Kaufmann von Sidon, der über das Meer fuhr, sie haben dich angefüllt und über gewaltige Wasser. Die Saat des Shihor, das ist ein Fluss drüber, Fluss heißt das, steht bei mir in der Anmerkung. Damit ist gemeint der Nil, wie wir sehen hier gleich. Die Saat des Shihor, die Ernte des Nil, war ihr Ertrag und sie war der Handelsgewinn der Nationen. Sei beschämt, Sidon, denn das Meer spricht, das Meer, deine Zuflucht. Ich habe keine Wehen gehabt und nicht geboren und keine jungen Männer großgezogen, noch Jungfrauen auferzogen. Sobald die Nachricht nach Ägypten kommt, werden sie sich winden wie bei der Nachricht von Tyrus. Fahrt hinüber nach Tarsis, heul der Bewohner der Küste. Ist das eure ausgelassene Stadt, deren Ursprung in den Tagen der Urzeit liegt, deren Füße sie hintragen in die Ferne, als Fremde zu wohnen? Also wie gesagt, die Sidonier waren eine Seemacht, Handelsmacht auch, Handel mit Ägypten, mit Tarsis, mit all diesen Nationen. Und das Bild ist hier, die werden alle wehklagen über den Fall von Tyrus, Fall dieser Nation. Wer hat dies beschlossen über Tyrus, die Kronenspenderin, deren Kaufleute Oberste, deren Händler die Geehrten der Erde waren, war ein sehr reiches Volk, eine sehr reiche Stadt durch ihren Handel. Der Herr der Herrscher hat es beschlossen, um den Hochmut aller Herrlichkeit zu entweihen, um alle Geehrten der Erde verächtlich zu machen. Also wieder, es ist der Herr, der hier Gericht ausführt. Und warum richtet er? Wir lesen wieder von Hochmut. Hochmut kommt vor dem Fall. Bearbeite dein Land, wie man es am Nil tut, Tochter Tarsis. Es gibt keine Werft mehr. Also ihr müsst Ackerbau betreiben, wie alle anderen mit euch als Seefahrernation, als Handelsnation ist es vorbei. Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, hat Königreiche in Beben versetzt. Der Herr hat gegen Kanaan aufgetragen, seine Festungen zu zerstören. Und er sprach, du sollst nicht mehr frohlocken, du geschändete Jungfrau, Tochter Sidon, mach dich auf nach Kittim, fahr hinüber. Auch dort wirst du keine Ruhe haben. Siehe, das Land der Kittäer, dieses Volk, gibt es nicht mehr. Assur hat es für seine Schiffe bestimmt. Also wurden erobert von ihnen und haben sie scheinbar als Sklaven hier für ihre Schiffe genommen. Hier steht Assur, in manchen Übersetzungen steht auch die Chaldäer. Man hat Belagerungstürme gegen es errichtet, seine Paläste bloßgelegt, es zu einem Trümmerhaufen gemacht. Heult ihr Schiffe von Tarsis, denn eure Festung ist verwüstet. Geschichtlich gesehen ist zuerst der Nebukadnezar, die Babylonier, gegen Tyrus gekommen und er hat die Stadt Tyrus zerstört, aber es gab noch eine vorgelagerte Insel vor dieser Stadt und auf dieser Insel haben sie sich zurückgezogen und der Nebukadnezar hat sich dann nicht länger damit aufgehalten, sondern ist dann weitergezogen nach Ägypten. Und es wird geschehen an jenem Tag, Vers 15, da wird Tyrus 70 Jahre vergessen sein, solange wie die Lebenstage eines Königs wären. Am Ende von 70 Jahren aber wird es Tyrus ergehen, wie es in dem Lied von der Hure heißt. Nimm die Zither, geh umher, in der Stadt vergessene Hure, spiel so gut du kannst, sing Lied um Lied, dass man sich an dich erinnert. Denn es wird am Ende von 70 Jahren geschehen, da wird der Herr Tyrus wieder heimsuchen. Und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird Hurerei treiben mit allen Königreichen der Erde, die auf der Fläche des Erdbodens sind. Und ihr Handelsgewinn und ihr Hurenlohn wird dem Herrn heilig sein. Er wird nicht angehäuft und nicht aufbewahrt werden, sondern ihr Handelsgewinn wird für die sein, die vor dem Herrn wohnen, damit sie essen, bis sie satt sind und prächtig gekleidet sein. Also interessant, auch hier haben wir wieder eine Prophezeiung, dass die Heiden sich zum Herrn wenden und vor dem Herrn wohnen. Geschichtlich sah es so aus, dass Tyrus eben erst von den Babyloniern zerstört wurde, diese Stadt auf dem Festland, und dann 332 ist dann Alexander der Große gegen sie gekommen und er hat, ich glaube, wir haben auch fast 3 Jahre lang daran gearbeitet, er hat dieses Stück Meer aufgefüllt mit dem Schutt von der Stadt, von dem Festlande. Also er hat praktisch einen Weg bauen lassen hier hinaus zu dieser Insel und hat da letztendlich Tyrus völlig zerstört. Deswegen ist Alexander der Große, weil er so verrückte Dinge getan hat. Mich erinnert Tyrus hier an Offenbarung 3, Laodicea, die auch so reich war, die gesagt haben, ich bin reich, ich brauche Gott nicht, und Gott sagt, oder Jesus sagt dir, du weißt nicht, du bist arm und blind und nackt eigentlich. Das ist dein wahrer geistlicher Zustand. Und so ähnlich ist es hier bei den Sidoniern, die ja auch stolz geworden sind durch ihren Hochmut und ihre Arroganz. Und der Herr sagt ihr, weil sie hochmütig sind, wird er sie rächen. Soweit. Habt ihr noch irgendwo Fragen oder noch irgendwo eine Anmerkung?
Das mit dem Schäbner und Eliakim, das ist so parallel, wie das dann der Haman wurde doch abgelöst, also aha, von dem Mordechai, da war es ja auch so ein Wechsel, also ihm wird es genommen und er wird dann eingesetzt werden, ja. Er wird dann an den Galgen gehängt werden und ja, der Mordechai, der war ja dann der erste Mann da in dem Bereich, in der Zeit, in dem Land, also neben dem König.
Ja, also Gott ist souverän und er ist fähig, Herrscher abzusetzen, ja, und einzusetzen und Nationen, und es ist gut, genau, wenn wir das in Erinnerung behalten. Ne? Wenn wir höher sehen als bis hoch zu Merkel und Obama und diesen Leuten, wir wissen, wer wirklich auf dem Thron sitzt, und er kann die alle gebrauchen zu seinen Zwecken, selbst wenn sie vielleicht nicht persönlich nachfolgen. Und am Ende wird er der Sieger sein über alle seine Feinde. Ist das nicht gut? Wir dürfen auf seiner Seite sein. Gut, heute hat man echt einen Lesemarathon. Nächstes Mal gehen wir wieder ein bisschen gemächlicher weiter. Aber ich wollte auch so schnell durch diese Gerichtspassagen da durch. Vater, danke für dein Wort. Ich danke dir, dass wir zusammen sein dürfen. Ich danke dir, dass du der Herr bist über alles. Und Herr, hilf uns einfach, demütig mit dir zu gehen, unter deiner Herrschaft, nicht zu rebellieren dagegen, sondern dir gerne nachzufolgen und es zu feiern und zu schätzen, dass wir dich, den allmächtigen Gott, nicht nur als unseren Herrn haben dürfen, sondern auch als unseren Papa, ja, als unseren Retter. Du bist wunderbar. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen. Amen.